So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sind wir in der dritten Folge unseres Monatsthemas Werte und wir werden über Mut zu dauerhaften Beziehungen sprechen.
Spannendes Thema.
Ja, denn unsere Welt wird ja immer flexibler, schneller, digitaler und gleichzeitig sehen sich aber ja so viele nach Beständigkeit, sei es in Freundschaft, in der Familie oder eben auch in Liebesbeziehungen. Ist Mut also oder Mut zur Bindung also eine Zukunftskompetenz? Das wollen wir heute mal ein bisschen erörtern. Du brauchst doch noch keine Antwort zu geben, Uli.
Noch nicht.
Noch nicht. Denn am Anfang kommt ja einmal unser Chart der Woche. Magst du da einmal vorstellen, was wir da befragt haben?
Stimmt, das können wir uns natürlich als erstes anschauen. Also wir haben gefragt, brauchen wir ja die Kompetenz, eben Beziehungen zu führen? Und wenn wir uns das anschauen, halten im Moment 15% der Bundesbürger das für eine wichtige Eigenschaft. Das klingt jetzt erstmal ehrlicherweise nicht sehr hoch. Das darf man, also was ist das, jeder Sechste, Siebte, der erstmal sagt, das ist eine wichtige Eigenschaft. Also ein Großteil der Bundesbürger sehen das nicht so. Das ist erstmal die Zahl, die wir da zu erhoben haben.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass ich fand es eher erschreckend niedrig.
Absolut.
Ich hätte gedacht, wirklich die Fähigkeit, eine langfristige Beziehung einzugehen, ist für die Zukunft deutlich wichtiger, als sie es vielleicht sogar noch in der Vergangenheit war. Aber wir können uns das Ganze ja auch immer noch mal nach ein bisschen Unterschieden angucken, also nach Altersgruppe, Einkommen, Lebenssituation und so weiter. Gibt es da große Unterschiede?
Groß will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon auffällig, dass jüngere Menschen, also jetzt unter 34-Jährige, diesem Thema eine höhere Wertschätzung gegenüberbringen als jetzt Ältere ab 55. Mhm. Das ist schon was, was ich jetzt, meistens sind ja Ältere dann eher in längerfristigen Beziehungen, erkennen ja an sich auch so ein Stück weit die Bedeutung. Aber bei Jüngeren scheint das doch so ein bisschen auf ein Defizit auch hinzudeuten, dass die das natürlich schon gerne hätten, aber vielleicht noch nicht so den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden haben.
Mhm.
Wobei es ja nicht nur auf jetzt Liebesbeziehungen bezogen ist, sondern auch auf Freundschaften, generell ja auf Bindung.
Ja, das stimmt. Also es ist bei den Älteren eher so, ich meine, früher hat man sich ja auch einfach gar nicht scheiden lassen, um jetzt nochmal bei den Liebesbeziehungen zu bleiben, dass das sowas als mehr als gegeben angesehen wird und deswegen eben keine wichtige Kompetenz für die Zukunft ist. So.
Das stimmt. Also das haben wir natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich jetzt auch so ein bisschen das anschaut. Also in den 50er Jahren lag die Scheidungsquote bei unter 10%. Hart gesprochen, weil Frauen natürlich oftmals auch gar nicht die Möglichkeiten hatten, sich scheiden zu lassen, also weil die Abhängigkeit vom Mann ja sehr hoch war und das war wirklich auch noch in den 50er Jahren normal, dass, obwohl das natürlich formal die Gleichberechtigung schon da war, dieses bürgerliche Gesetzbuch aus der Kaiserzeit eher nach vorne gestellt wurde im Alltag immer, der Mann ist das Oberhaupt der Familie, trifft alle Entscheidungen, hat immer das letzte Wort, verwaltet das Vermögen, entscheidet, wo gewohnt wird und ist einfach Chef des Ganzen. Also ich weiß das ja auch von meiner Mutter, die musste halt wirklich meinen Vater um Erlaubnis bitten, als sie damals einen Führerschein machen wollte und als sie ein Konto haben wollte. Es war schon eine andere Zeit als heute.
Ja, das stimmt.
Ja.
Auch das Einkommen spielt aber eine interessante Rolle, fand ich. Das habe ich auch noch gesehen. Also da ist der Unterschied sogar noch ein bisschen größer, denn die mit einem höheren Einkommen sagen zu 19%, dass sie Mut zur Bindung für wichtig halten. Und mit einem geringen Einkommen sind es nur noch 14%.
Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, finde ich. Wer finanziell abgesichert ist, glaubt ja eher demnach an langfristige Bindungen. Eigentlich müsste es ja andersrum sein, dass man dann eher die Sicherheit bei einem niedrigeren Einkommen sucht. Aber vielleicht liegt das auch so ein bisschen dran, dass natürlich eine finanzielle Stabilität Bindung auch entspannter macht. Also wenn man eben nicht um seine Existenz fürchten muss, hat man vielleicht mehr, jetzt nicht sagen, emotionale Kapazitäten, aber ist eben schon auch eher dann dabei, dass man sich um die Beziehung eher kümmert und eher pflegt und auch weiß, was man daran hört.
Das finde ich echt spannend. Also das klingt ja fast so, als ob die Fähigkeit, oder eine, die Möglichkeit, eine langfristige Beziehung zu führen, sowas wie Luxus wird?
Ich hoffe nicht, aber ja, du hast natürlich recht. Also demnach jetzt so ein Stück weit ja, aber ich glaube, natürlich werden wir in Zukunft auch die Bedeutung wieder ein Stück weit erkennen.
Aber warum ist denn Mut zu Bindung so ein Zukunftsthema? Warum hast du das auch überhaupt in unsere Befragung mit aufgenommen?
Naja, wir haben ja schon öfter das Thema gehabt, dass wir so in dieser Multi-Optionsgesellschaft leben. Wir haben eben alle Möglichkeiten. Ich denke ja auch, jetzt in Beziehungen ja auch schon vieles. Also du hast irgendwelche Dating-Apps, du hast soziale Netzwerke. Also diese Möglichkeiten gab es ja in der Vergangenheit nicht. Also an sich fällt es natürlich heute schon relativ leicht, sich neu zu orientieren, neue Menschen kennenzulernen. Das ist schon erstmal eine neue Möglichkeit, die wir haben. Natürlich gibt es auch Sachen, die jetzt nicht einfach sind. Also nehmen wir jetzt das klassische Beispiel von Tinder. Also wenn du jetzt eher auf der Suche nach einem temporären Partner bist. Fakt ist einfach, 85% aller Nutzer interessieren sich für 15% des anderen Geschlechts. Also 85 bleiben frustriert zurück, muss man
da
auch
sagen. Da haben wir
übrigens
auch mal eine ganze Folge zu gemacht zum Online-Dating, wen das näher interessiert.
Absolut, ja. Ja, aber das sind natürlich, das ist das eine. Andererseits darf man natürlich nicht vergessen, dass nach wie vor ja auch viele Beziehungen online entstehen. Also um das auch nochmal deutlich zu machen, 50% sind es mittlerweile, glaube ich. Aber jetzt, wenn es um das Thema Bindung geht, es ist ja jede dritte Ehe oder mehr als jede dritte Ehe in Deutschland wird auch geschieden.
Hat man nicht immer gesagt, jede zweite Ehe wird geschieden?
Ja, war vor 20 Jahren der Fall. Seitdem hat sich das verbessert. Also da siehst du schon so ein bisschen demografischen Wandel. Hauptgrund ist natürlich aber auch, dass deutlich weniger Ehen überhaupt geschlossen werden. Also viele wollen sich ja auch nicht mehr binden, um wieder beim Thema zu bleiben und heiraten gar nicht erst. Aber mittlerweile sind es eben 36% aller Ehen, die geschieden werden. Die meisten werden übrigens von Frauen initiiert, Scheidungen.
Ah, okay.
Ja, also das ist...
Also da merkt man schon die Emanzipation.
Ah, schönes Thema. Ja, also klar, man kann sich jetzt ja auch die Gründe anschauen. Ist dann irgendwie fehlende Kommunikation, Auseinanderleben, natürlich auch das Thema Untreue. Aber diese Kommunikation und Auseinanderleben, das ist natürlich etwas, was früher Frauen einfach dann auch nicht nach vorne stellen konnten, weil die Abhängigkeit eben da war, was wir eben gesprochen haben.
Ja.
Aber positiv sicherlich auch, eine durchschnittliche Ehe dauert nach wie vor 15 Jahre. Also schon relativ
lang. Ich glaube
lang.
Aber auch, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, wenn du sagst, man hat diese Multi-Options, also wir sind in einer Multi-Options-Gesellschaft, man hat so wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass eben diese riesige Flexibilität und diese Vielzahl an Optionen einen unzufrieden und unglücklich machen. Also es gibt ja dieses Paradox of Choice, dass wenn wir zu viele Möglichkeiten haben, fällt es uns schwer, eine Entscheidung zu treffen und vielleicht auch dabei zu bleiben und sie zu akzeptieren und vielleicht auch mal in schwierigen Zeiten da gemeinsam durchzugehen. Und das ist halt eben, sei es jetzt beim Online-Dating oder ich merke es manchmal selber im Supermarkt, dass ich mich einfach nicht entscheiden kann, welche Sorte Mehl ich jetzt nehmen soll, weil es so viele verschiedene gibt.
Mhm. Ja, wäre so ein bisschen wieder Simplify Your Life, was man an sich braucht. Ne? Also, aber du hast natürlich recht, gerade in Beziehungen auch dazu zu stehen und nicht immer zu versuchen, auch das noch zu optimieren und irgendwie nach was Besserem sich umzuschauen oder bei Freundschaften jetzt zu sagen, Mensch, nee, das passt mir aber nicht, was die Freundin oder der Freund gerade in seinem Leben macht und jetzt wechsle ich die Freunde aus. Also auch Freunde ist ja wirklich was Zentrales. Und um da auch wieder eine Zahl zu nennen, die Anzahl von Freunden ist einfach rückläufig. Also Freunde wird oftmals definiert, du hast einen Freund, wenn du den in einer Notsituation, ist der sofort für dich da.
Ja.
Und jetzt, ich weiß keine Zahl für Deutschland, aber in den USA hat sich die Anzahl innerhalb von einer Generation halbiert. Also von 7 guten Freunden auf 3. Und das ist natürlich schon auch kritisch zu hinterfragen, wenn gute Freunde immer seltener werden. Wobei natürlich jetzt auch immer die Frage ist, wie lange halten Freundschaften noch, ne?
Genau. Da auch nochmal ein Einschub, haben wir auch eine ganze Folge drüber gehabt, über Freundschaften online und offline.
Das stimmt, haben wir auch mal gemacht.
Auf Freundschaften kommt, ich finde, das ist ja eben auch einfach so, und das sagen auch diverse Studien aus Harvard zum Beispiel, dass es eben stabile soziale Bindung braucht, um ein langes, glückliches Leben zu haben. Und tatsächlich wurde das eben untersucht und es wurde gemessen, dass stabile soziale Bindungen wichtiger sind für ein glückliches Leben als zum Beispiel Faktoren wie Geld, Karriere oder Intelligenz.
Das heißt, es ist fast so eine Art Superkraft.
Ja, eigentlich schon. Es müsste tatsächlich diesem Thema Bindung viel, viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Ja, da muss man jetzt natürlich auch wieder fragen, das können wir, glaube ich, heute jetzt nicht großartig thematisieren, müssen wir vielleicht mal eine extra Podcast-Folge für machen, aber was auch dazugehört, dass man diese Bindung eingeht, also hat ja wahrscheinlich auch was mit Vertrauen zu tun, mit Risikobereitschaft, mit Verantwortung, also alles Themen, über die man auch da mal durchaus nachdenken kann, wie kann man solche Sachen eigentlich fördern. Aber lass uns doch schon mal ein bisschen früher heute über die Zukunft sprechen.
Ja, wie könnten Bindungen in 20 Jahren aussehen? Also ist das eher das klassische Ehe-Comeback oder individualisierte Single-Gesellschaft?
Na, große Frage. Also ich glaube, bin ich auch gespannt, was du sagst, wie du dir das vorstellen kannst. Ich gucke ja mit meinen Studis oftmals auch Zukunftsfilme. Und ein Film, über den ich immer ganz viel mit denen dann auch danach spreche, ist der Film Her mit Joaquin Phoenix. Ich weiß nicht, ob du den je gesehen hast. Dass praktisch sich der Hauptdarsteller in eine künstliche Intelligenz verliebt, also nur in die Stimme, und mit der eine Beziehung führt. Also könnte man jetzt ja erstmal sich überlegen, werden in Zukunft Beziehungen halt nicht mehr zwischen realen Menschen nur geführt, sondern ergänzend eben auch zu einer KI.
Ja.
Und was würde das eigentlich machen? Warum bewerten wir das heute irgendwie negativ? Was ist eigentlich da das Problem, wenn es dir doch die Bestätigung gibt? Also das könnte durchaus etwas sein, wie wir in Zukunft...
Ich glaube, für viele Leute, die bewerten das negativ, weil man glaubt, dass man dadurch den Menschen ersetzen möchte. Und wenn man einfach da ein bisschen den Blickwinkel verändert und so etwas mehr als ein Tool, ein Hilfsmittel sieht, dass zum Beispiel Menschen, die alleine leben aufgrund von Krankheit oder Alter, dass man halt nicht nur das Radio anmacht und passiv Bescheid wird, sondern vielleicht wirklich eben mit jemandem sich austauschen kann und dass das tatsächlich dann ja auch eben zu einem höheren Lebenszufriedenheit beitragen kann.
Und finde ich total gut.
Und das heißt nicht, dass die Nachbarn nicht doch vielleicht ab und zu mal auf einen Kaffee vorbeikommen sollten. Oder?
Ja, aber da, was wir ja oftmals sagen, eben als Ergänzung, nicht als Ersatz. Also es sollte jetzt nicht nur das Einzige sein, aber was für das Beispiel, was du eben genannt hast, also jetzt gerade für ältere Menschen, wo vielleicht die Familie nicht mehr vor Ort ist, wo nicht mehr so viel Kontakt zu den Nachbarn oder zu Freunden möglich ist, dann da die Technik zu nutzen, kann ich mir durchaus als Zukunftsszenario
so
vorstellen.
Wie wir eben auch in der Podcast-Folge zu Freundschaften gesagt haben, also wir verteufeln ja, oder sollte man auch nicht tun, soziale Netzwerke oder soziale Bindungen, virtuelle Verbindungen. Aber man muss halt eben aufpassen, dass sie nicht 100% einnehmen, sondern dass es halt eben nur eine Ergänzung ist.
Genau, und das ist natürlich auch bei unserem Zukunftsblickwinkel. Wir reden jetzt ja nicht über Science Fiction in 100 oder 200 Jahren, aber wenn wir uns in den nächsten 20, 30 Jahre anschauen, glaube ich das schon. Ja. Andere Theorie, die man auch mal sich anschauen kann, ist, dass es in Zukunft eher die Ehe auf Zeit gibt.
Ja.
Also man schließt sozusagen einen Ehevertrag über, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre, und es ist von vornherein klar, diese Beziehung dauert jetzt für einen bestimmten Abschnitt. Also du liest sozusagen deinen Ehemann oder deine Ehefrau. Und nach 5 Jahren ist dann aber auch von vornherein klar, es endet. Und natürlich kannst du es verlängern dann wieder. Aber erstmal ist es dann nicht dieser gesellschaftliche Druck. Es muss dein Leben lang halten bis zum Tod, und Auseinanderleben ist nicht vorgesehen. Sondern von vornherein klar, die Ehe auf Zeit ist auch ein Szenario, wo man in Zukunft drüber nachdenken könnte.
Vielleicht sind die Leute dann tatsächlich glücklicher, weil sie alle 5 Jahre wieder eine bewusste Entscheidung füreinander auch treffen.
Und treffen müssen auch vielleicht. Ne? Also das ist auch dieses, es wird dann einfach weitergelebt und jetzt ist man so lange zusammen, jetzt kann man auch zusammen bleiben. Nee, das ist von vornherein klar, du musst es dann eben auch erneuern oder du musst ganz normal eben dann diesen Vertrag auslaufen lassen und dich neu orientieren oder einfach sagen, danach langt mir das Single-Dasein.
Das ist aber eine wirklich wilde Theorie von dir.
Ja. Was meinst du denn? Wie wird es in Zukunft oder wie könnte es aussehen?
Ja, ich finde, damit einhergeht auch so ein bisschen mit der Ehe auf Zeit, dass man halt eben dieses Ehemodell nochmal überdenkt und da vielleicht auch eben noch diese Wahlfamilie mehr mit reinnimmt. Also das eher so wie so ein Beziehungsnetzwerk, man sich das Ganze aufbaut. Menschen leben dann halt eben in engerer Gemeinschaft, weil ich finde, das sehen wir ja auch in ganz, ganz vielen unserer Studien, dass gerade die jüngere Generation sich ganz stark nach Beständigkeit und Zusammenhalt und Gemeinschaft sehnt. Und dass da halt eben, um dieser Anonymität entgegenzuwirken, mal ein bisschen mehr, so wie vielleicht in den 70ern, Kommune.
Freie Liebe.
Ein bisschen mehr, so zusammenlebt. Und das sehe ich auch, werden wir ja auch nochmal drüber sprechen, wenn es ums Wohnen geht. Also wie werden jetzt Wohnkonzepte geschlossen, wie werden Städte konzipiert. Also schon wirklich viel mehr auf dieses Nachbarschaftliche, Gemeinschaftliche. Und vielleicht weitet sich das halt eben auch auf Beziehungen auf, dass es gar nicht mehr diese kleine Kernfamilie gibt, die sich um ihre Sachen alleine zu kümmern hat.
Also halte ich auch für durchaus.
Sondern eher ein Netzwerk.
Ja, was durchaus möglich ist. Was übrigens natürlich auch man nie vergessen darf, es gibt natürlich auch weltweit schon gewisse Entwicklungen, die wir irgendwie jetzt schon sich abzeichnen. Also wenn ich mir jetzt nach China gucke, gibt es da ein Unternehmen, was das auch schon sehr stark fördert, dass du eben Kinder kriegst, dass du ganz klar auf die Ehe als Institution setzt. Also könnte man ja auch jetzt ein bisschen weiterspinnen und sagen, in Zukunft sind es dann eben die staatlich regulierte Partnerschaft. Ja. Also du musst an irgendeinem Zeitpunkt verheiratet sein. Staat greift aktiv in die Partnerwahl ein, gibt dir vielleicht irgendwie, keine Ahnung, einen Algorithmus, einen staatlichen Algorithmus für, wer
Japan
am besten
Japan hat ja tatsächlich eine Dating-App entwickelt.
Ganz genau, ja, um das einfach auch zu fördern. Mhm. Und dann eben das Gegenteil, Scheidungen werden sanktioniert. Also du bist halt finanziell schlechter gestellt, machst nicht mehr die Karriere. Das sind ja auch Sachen, wo man jetzt als Land, was unter einer geringen Geburtenquote zu leiden hat,
ja, weil wer zahlt die Renten am Ende? Also
unsere Kinder, ne?
Ja.
Ja.
Aber wer ist denn dafür zuständig? Also wie soll man denn diesen Mut zu Bindung, zu lang zukunftsorientiertem Denken, müssen das die Eltern sein, die Schule, die Universitäten, der Arbeitgeber, ja, Social Media, wie?
Also, gute Frage. Also ich glaube, natürlich ist es in erster Linie erstmal Aufgabe der Eltern, das durchs eigene Vorleben, aber auch zu ermutigen, auf Beziehungen zu setzen. Also natürlich will man ja oftmals für Kinder, dass die alle Möglichkeiten haben und die sollen sich verwirklichen und sollen Sachen ausprobieren, das ist alles gut. Aber jetzt für mich zum Beispiel gesprochen, glaube ich natürlich, dass die Ehe zu meiner Frau das Fundament von meinem Leben ist. Und dann ist gruppiert sich da was drumherum und dann kommen die Kinder und dann kommen die Freunde und dann kommen die Nachbarn. Das entwickelt sich ja alles erstmal auf dieser Basis der Beziehung, die ich führe. Und das ist, glaube ich, was die Eltern versuchen sollten weiterzugeben. Also dass Schule das nochmal eben nebenbei leistet, das ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, oder Universitäten. Arbeitgeber, ja, weiß ich nicht, wenn ich mir anschaue, wie Beziehungen entstehen, ist ja eher selten, dass die noch am Arbeitsplatz entstehen. Aber das ist jetzt natürlich auch nur, wenn wir immer über diese Liebesbeziehung zueinander reden. Das ist wichtig, ist natürlich, es gibt ja auch Freundschaften. Und Freundschaften ist natürlich schon auch was in der Schule gefördert werden kann. Beziehungen unter Kollegen kannst du über den Arbeitgeber fördern. Beziehungen in der Nachbarschaft kannst du durch die Nachbarschaft fördern. Irgendwie in Sportverein, also ganz viele Möglichkeiten hast du ja, wo du Beziehungen fördern könntest. Da muss der Rahmen für geschaffen werden. Also ich sage ja immer, Beziehungen gehen durch den Bauch. Also fangt erstmal an zusammen zu essen oder einen Kaffee zu trinken oder ein Bier zu trinken. Dann entstehen ja oftmals schon Beziehungen. Mhm. Zeit rennt schon wieder, Ayan.
Ja. Kannst du das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, so einen kleinen Zukunftsausblick geben?
Boah, also ich glaube, wir haben jetzt ja verschiedene Szenarien, die muss man jetzt mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Wahrscheinlich auch so eine Mischung aus vielen, und das ist ja auch wieder dann diese Multi-Optionsgesellschaft, wenn es um Beziehungen geht. Also es gibt natürlich nicht das eine Modell, aber insgesamt ist, glaube ich, entscheidend, dass Bindung eben kein Auslaufmodell ist. Also eher im Gegenteil, je mehr Unsicherheit nach vorne gestellt wird, desto eher ist, glaube ich, dieser Mut gefordert, sich auf andere einzulassen, und dann ist es letztendlich eine wirkliche Zukunftskompetenz, die stark gefördert werden sollte.
Superpower Mut.
Das stimmt.
Zur Bindung. In diesem Sinne,
sehen wir,
gehen wir jetzt einen Kaffee trinken.
Das tun wir, um unsere Beziehung zu fördern.
Genau.
Macht's gut.
Tschüss. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.